Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute schon einige schöne Sachen, gute Sachen gehört und ich hoffe, es ist euch noch ein bisschen Energie geblieben, jetzt noch auf das Wort Gottes zu hören. Ich werde schauen, dass ich vielleicht ein bisschen abkürzen kann, dass wir noch zeitig landen heute. Beginnen will ich die Predigt heute mit einem Einblick in unseren Alltag als Familie. Es ist noch nicht allzu lange her, da waren wir noch in Brake, da saß meine Frau mit unseren beiden Kindern im Auto und sie wollte losfahren und versuchte das Auto zu starten, aber der Motor, der sprang nicht an und sie versuchte es mehrmals, es ging ihr immer weniger und schließlich war sie langsam verzweifelt und rief mich an und schilderte mir ihr Problem, dass der Wagen nicht anspringt. Ich selber wiederum, ich habe dann sofort das Telefon genommen, ein Freund von mir angerufen und gesagt, du, kann ich dein Auto ausleihen, dass ich mal zumindest zu meiner Frau hinfahren kann? Ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber vielleicht hätte ich ja was machen können. Ja, man guckt dann, dass man helfen kann, man versucht sich auf den Weg zu machen und ich machte das und dann klingelte das Telefon wieder. Ich ging ran und es war wieder meine Frau und sie hat gesagt, du, ist alles okay, du brauchst nicht mehr zu kommen. Jetzt war ich schon ziemlich erstaunt, warum brauchte ich jetzt plötzlich nicht mehr zu kommen? Und meine Frau erklärte mir, dass kurz nach dem ersten Telefonat unser Sohn, der war damals 5, der saß auf dem Rücksitz, der hat dann zu ihr gesagt, du, wollen wir nicht zuerst zu Jesus beten und es dann noch einmal versuchen? Und ich meine, so einen Wunsch, den kann man ja nicht ausschlagen. Und so haben sie dann gebetet und sie hat es nochmal versucht und tatsächlich, der Wagen ist angesprungen. Also das war das letzte Mal, wo der Wagen angesprungen ist. Danach war die Batterie tot, ja. Aber der Wagen ist angesprungen, sie konnten nach Hause fahren und für unseren Sohn, für den war irgendwie völlig klar, man hört die ganze Zeit, du kannst auf Jesus vertrauen, du kannst in deinem Alltag auf Jesus vertrauen, es lohnt sich auf Jesus zu vertrauen, also warum sollte man dann nicht auch in so einer Situation, in der man im Alltag steckt, auch tatsächlich auf Jesus vertrauen? Und in unserem heutigen Predigttext geht es auch um Vertrauen auf Jesus. Und zwar um verschiedene Aspekte des Vertrauens auf Jesus. Unser Predigttext, der steht in Matthäus 16, und das sind die Verse 1 bis 12. Matthäus 16, die Verse 1 bis 12. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und früh morgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr also zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was überlegt ihr bei euch selbst, ihr Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht, erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von den Broten zu euch sprach? Hütet euch aber von dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ich glaube, wenn wir unseren heutigen Predigttext betrachten, dann werden wir sehen, dass Vertrauen auf Jesus mehr ist als eine Grundsatzfrage. Vertrauen auf Jesus ist mehr als eine Grundsatzfrage. Und als erstes sehen wir in den ersten 4 Versen, dass es aber tatsächlich eine Grundsatzfrage ist. Vertrauen auf Jesus ist eine Grundsatzfrage. Und diese beiden Gruppen, mit denen hier Jesus konfrontiert wird, die Sadduzäer und die Pharisäer, das wären religiöse jüdische Parteien. Die Lehre der Pharisäer, die beruhte darauf, dass sie äußerlich extremen hohen Wert auf die Einhaltung des Gesetzes legten. Und in der Bibel wäre klar, diese Lehre, die gefiel Jesus gar nicht. Die Pharisäer, die behaupteten zwar, Gottes Wort bis ins kleinste Detail zu befolgen, aber ihr Gehorsam war nur äußerlich. Das war nur ein Scheingehorsam. Innen drin waren sie böse und verdorben. Das wirft ihnen Jesus im 23. Kapitel des Matthäus-Evangeliums dann vor. Ihre Lehre, ihre Ideologie, die war falsch, sie war irreführend. Und auch die Lehre der Sadduzäer, Die war beeinflusst von griechischem Denken. Sie dachten sehr rationell, also verstandesgemäß. Und so bestritten sie zum Beispiel die Existenz von Engeln, auch von Geistern oder auch die Auferstehung des Leibes oder auch die Unsterblichkeit der Seele und sogar das ewige Gericht, das bestritten sie alles. Und auch diese Lehre, die hielt der Prüfung Jesu nicht stand. Sie war irreführend, sie war falsch. Und diese beiden Gruppen, die waren eigentlich in sich zerstritten, die mochten einander nicht, sie passten nicht zusammen, sie waren nicht kompatibel. Und spannend ist jetzt hier, sie waren sich darin eins, dass sie Jesus als Störfaktor empfanden. Aus allen Begegnungen mit Jesus und diesen Gruppen wird klar, die wollten Jesus ablehnen. Sie haben sich schon entschieden, Jesus abzulehnen. Sie haben eigentlich sogar schon entschieden, Jesus zu beseitigen. Schon zu dem Zeitpunkt hatten sie das. Jesus hatte alle Zeichen und Wunder getan, um zu zeigen, dass er eigentlich der Messias ist, dass er der verheißene Retter ist, aber sie wollten ihn nicht erkennen. Sie forderten ein Zeichen von Himmel, sagen sie hier, sie wollen ein Zeichen von Himmel und damit bringen sie zum Ausdruck, dass ihnen all das, was er schon jetzt gezeigt hat, der Jesus hat ja schon viele Wunder getan, das hat ihnen alles nicht gereicht. Sie brachten nur zum Ausdruck, das genügt uns alles nicht und sie wollten ihn wohl irgendwie in Versuchung, in Verlegenheit bringen, indem sie jetzt wieder fragten, gib uns ein Zeichen vom Himmel. Jesus kontert ihren Versuch, ihn in Verlegenheit zu bringen damit, dass er ihnen aufzeigt, dass sie zwar die Zeichen der Natur zu deuten wissen, also sie können an den Himmel schauen und auch anhand des Himmels sagen, was für Wetter es geben werden wird, aber die Zeichen der Zeit, die können sie nicht beurteilen. Die Frage ist jetzt, was meint Jesus mit den Zeichen der Zeit? Und die Zeichen der Zeit, damit meint er, dass all das, was im Alten Testament über Jesus gesagt wurde, dass der Messias kommen wird, das war jetzt offensichtlich dran, dass es eintraf. Johannes der Täufer, das war der Rufer in der Wüste, der Prophet, der vorhergesagt wurde. Und auch Jesus, der hatte Zeichen getan, er hatte Wunder getan, die hatte nur der Messias tun können. Und schlussendlich war sogar die Ablehnung der Pharisäer und der Sadduzäer nichts anderes als eine Bestätigung dafür, dass Jesus der Messias war. Aber diese Leute, die eigentlich sich selber als die geistliche Elite Israels bezeichneten, sie waren nicht fähig, sie waren nicht bereit, den Messias anzunehmen. Sie hätten es erkennen müssen, sie hätten es eigentlich als erstes erkennen müssen, aber sie lehnten den Messias ab. Und wenn Jesus jetzt hier vom Zeichen Jonas redet, dann bezieht er sich zurück auf den Propheten Jonas. Jona, ich denke, den kennen wir alle. Das war der, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Und Jesus bezieht das auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Also so wie Jona im Bauch des Fisches war 3 Tage und 3 Nächte, so wird Jesus 3 Tage und 3 Nächte nach seinem Tod in der Erde sein und danach wieder auferstehen. Er sagt ihnen hier, also das Einzige, was ihr noch von mir sehen werdet, das wird das Zeichen meines Todes und meiner Auferstehung sein. Aber wenn wir die Bibel kennen, dann wird uns bewusst, es gab zwar viele Zeugen, das haben wir heute im ersten Lied gesungen, viele Zeugen für Jesus' Auferstehung, dass Jesus lebt. Aber die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben sogar das geleugnet. Ja? Als Jesus auferstanden war, haben sie eine Geschichte erfunden. Die Jünger hätten ihn aus dem Grab gestohlen, weil sie einfach nicht akzeptieren wollten, dass Jesus wieder lebt, dass Jesus tatsächlich lebt. Und Jesus lässt nun daraufhin diese geistliche Elite des Landes stehen und er zieht weiter. Und anhand der Begegnung dieser geistlichen Elite mit Jesus wird eins überdeutlich. Wer mit Jesus konfrontiert wird, der muss sich entscheiden. Jeder, der mit Jesus konfrontiert wird, der muss sich eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Es ist, als würde man so an eine Kreuzung fahren, wie diese hier, die wir da drüben sehen. Ja? Also man kommt und man fährt und dann muss man sich entscheiden an dieser Kreuzung. Der Weg geht in 2 entgegengesetzte Richtungen weiter. Man muss sich entscheiden, fahre ich jetzt links oder fahre ich rechts? Entweder ich vertraue Jesus oder ich vertraue ihm nicht. Entweder vertraue ich, dass Jesus der versprochene Retter ist, entweder vertraue ich darauf, dass Jesus mein Retter ist, oder ich vertraue nicht darauf, dass er es ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, es wäre eine gute Strategie, sich einfach nicht zu entscheiden, also so quasi irgendwo hier an der Kreuzung stehen zu bleiben und sich nicht zu entscheiden. Aber für die hat die Bibel schlechte Nachrichten, denn sich nicht zu entscheiden heißt nicht, sich für Jesus zu entscheiden. Und sich nicht für Jesus zu entscheiden, heißt sich gegen Jesus zu entscheiden, so wie es die Pharisäer und die Sadduzäer getan haben. Sich nicht zu entscheiden, geht an dieser Stelle nicht. Wir müssen weiterfahren. Was du jetzt hier sitzt und merkst in deinem Leben, dass diese Entscheidung noch nicht getroffen auf Jesus zu vertrauen, dann möchte ich dich ermutigen. Mach's jetzt, schieb's nicht vor dich hin. Triff die Entscheidung, in deinem Leben Jesus grundsätzlich zu vertrauen. Und wenn du hier sitzt und die Entscheidung schon getroffen hast, Jesus grundsätzlich zu vertrauen, das haben wir heute auch schon gehört, dann ist es nicht deine Aufgabe, dieses Vertrauen stellvertretend für andere auf Jesus zu vertrauen. Wir können nicht für andere an Jesus glauben, aber wir können anderen von Jesus weiterzuerzählen, so wie bei der Spielplatzaktion zum Beispiel. Und wir können andere daran erinnern, dass sie sich entscheiden müssen. Ich denke, das ist unsere Aufgabe als gläubige Christen. Diese Entscheidung für oder gegen Jesus, die ist ganz grundsätzlich und sie entscheidet grundsätzlich, wie es mit unserem Leben in der Ewigkeit weitergeht. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die hatten Gelegenheit, sich zu entscheiden und sie haben sich bewusst gegen Jesus entschieden und nun wurden sie von Jesus im wahrsten Sinne des Wortes stehen gelassen. Wir haben also als erstes gesehen, dass Jesus zu vertrauen eine Grundsatzfrage ist. Es gibt also Menschen wie die Pharisäer und Sadduzäer, die entscheiden sich grundsätzlich gegen Jesus, nicht auf Jesus zu vertrauen. Und dann gibt es die anderen Leute, wie die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die treffen auch eine grundsätzliche Entscheidung, nämlich Jesus zu vertrauen. Wenn wir aber jetzt im Text weiterlesen, dann wird deutlich, dass auch bei diesen Leuten, die zwar die grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, auf Jesus zu vertrauen, dass auch bei diesen Leuten Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Ein Beispiel der Jünger fällt mir nämlich auf, dass mangelndes Vertrauen auf Jesus Folgen hat. Mangelndes Vertrauen auf Jesus hat Folgen. Und die Jünger, die waren zwar mit Jesus unterwegs, aber sie stellten jetzt plötzlich fest, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen, sagt unser Text. Und unser Text, also das, was hier berichtet wird, das wird im Markus-Evangelium auch noch einmal berichtet, im 8. Kapitel. Und dort sehen wir, dass sie nicht gar kein Brot mit dabei hatten, sie hatten ein Brot mit dabei. Sie hatten wohl einfach vergessen, den Vorrat aufzufüllen, bevor sie losgefahren sind. Was nun geschieht, ist irgendwie total menschlich. Die Jünger machten sich nämlich Sorgen. Sie machten sich Sorgen wegen des vergessenen Brotes. Sie machten sich Sorgen, weil sie zu wissen glaubten, dass das eine Brot, das sie mit dabei hatten, dass das offensichtlich ja nicht reichen würde. Und wenn man diesen Text in seinem Zusammenhang betrachtet, dann wird es deutlich, wie absurd die Sorge der Jünger an dieser Stelle war. Denn erst kurz vorher, also gerade kurz bevor das passiert ist, hat Jesus zuerst 5.000 und dann 4.000 Menschen versorgt mit ganz wenig, was vorhanden war. Und danach ist noch ganz viel übrig geblieben und die Jünger waren dabei, sie haben das mitbekommen. Und somit hätte den Jüngern hier eigentlich klar sein müssen, dass es für Jesus überhaupt kein Problem ist, sie 12 Jünger mit einem einzigen Brot zu versorgen. Aber anstatt in dieser Situation auf Jesus zu vertrauen, machten sich die Jünger Sorgen. Und in diese Situation herein, ist jetzt spannend, will Jesus den Jüngern eine geistliche Wahrheit vermitteln. Er wollte ihnen etwas vermitteln, was für ihr geistliches Wachstum wichtig war. Aber weil sie sich so sehr um das Brot sorgten, waren sie gar nicht fähig, auf die Wahrheit, die Jesus ihnen vermittelt wollte, zu hören und das aufzunehmen. Man kann sagen, ihre Sorge verhindert ihr eigentlich geistlich, das geistliche Wachstum der Jünger. Die Jünger, die hatten zwar eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen, ihr grundsätzliches Vertrauen auf Jesus, das war vorhanden. Aber irgendwie hat es im Alltag nicht Wirkung gezeigt. Sie hatten zwar grundsätzlich entschieden, Jesus zu vertrauen, aber wenn im Alltag Schwierigkeiten auftraten, dann vergaßen sie, dass sie mit Jesus zusammen waren, dass Jesus ja mit ihnen war. Und dass Jesus auch im Alltag vertrauen konnten. Irgendwie ist es ganz ähnlich mit der Situation, die wir am Anfang mit unserem Auto erlebt haben, von der ich erzählt habe. Und dieses mangelnde Vertrauen hatte die Folge, dass sie dann schließlich nicht aufnehmen konnten, was Jesus ihnen sagen wollte. Es hinderte sie daran, geistlich zu wachsen. Sich im Alltag Sorgen zu machen, mit den Sorgen zu beschäftigen, anstatt mit den Sorgen zu Jesus zu gehen, sich als Christ nicht auf Christus zu vertrauen, ist, als würde man so quasi auf dem Schlauch stehen. Wie bei diesem Mann. Ja, das, was von der guten Quelle reichlich kommt, das kommt nicht durch, wenn wir auf dem Schlauch stehen. Und der Text macht hier uns also deutlich, mangelndes Vertrauen auf Jesus, das hat Folgen. Es hindert uns daran zu verstehen, was Jesus uns sagen will und es hindert uns daran, geistlich zu wachsen schlussendlich. Und dadurch wird auch schlussendlich viel Segen zurückgehalten. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich glaube, das Problem des mangelnden Vertrauens auf Jesus, das war nicht nur ein Problem der Jünger. Ich glaube, das passiert uns ab und zu auch. Und ich glaube, auch heute sind die Folgen dieselben wie damals bei den Jüngern. Ich glaube, es ist wichtig, dass uns bewusst ist, dass mangelndes Vertrauen auf Jesus im Alltag Folgen hat. Das sehen wir in den Versen 5 bis 7 und in den Versen 8 bis 11a sehen wir dann, dass Vertrauen auf Jesus sich im Alltag aber auch auswirkt. Und wenn wir uns nun bewusst sind, dass mangelndes Vertrauen auf Jesus Folgen hat, dann stellt sich natürlich die Frage, oder mir stellt sich die Frage, ja, was kann ich denn jetzt tun, dass ich besser auf Jesus vertrauen kann? Und ich glaube, die Antwort, die liefert uns Jesus in diesem Text auch. Aber darauf will ich später zurückkommen, sondern ich will zuerst einfach mal betrachten, wie Jesus in dieser Situation auf die Jünger reagiert. Zuerst sehen wir hier eine Eigenschaft von Jesus, da wird klar und deutlich, dass er göttlich ist. Wir lesen in unserem Text, dass die Jünger bei sich selbst die Sache denken wegen dem Brot. Und Jesus, der weiß, was sie denken. Er ist allwissend, er weiß, was die Jünger denken. Er spricht sie an, er spricht direkt an, was ihr Problem ist, er korrigiert sie. Er sagt ihnen, ihr seid kleingläubig, es mangelt euch an Vertrauen an mich. Und Jesus, und das ist wichtig zu wissen, der sagt hier nicht, dass die Jünger ungläubig sind. Die Jünger haben sich grundsätzlich entschieden, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Aber er sagt ihnen hier, dass ihr Vertrauen mangelhaft ist. Und spannend ist, dass dieses Wort, was er hier für kleingläubig braucht, dass das immer nur in Situationen, in der Bibel immer nur in Situationen gebraucht wird, wo es um das ganz praktische Vertrauen im Alltag geht. Also darauf zu vertrauen, dass Jesus einem versorgen kann, darauf zu vertrauen, dass Jesus Herr über die aktuelle Situation ist. Jesus wirft den Jüngern hier also nicht vor, dass sie nicht bereit sind, grundsätzlich auf ihn zu vertrauen, sondern dass das Vertrauen effektiv mangelhaft ist. Das Problem ist, dass dieses grundsätzliche Vertrauen der Jünger keine Wirkung auf den Alltag, auf das Leben der Jünger hatten. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mich fordert das heraus, mich zu prüfen. Kommt mein grundsätzliches Vertrauen auf Jesus in meinem Alltag auch wirklich zu tragen? Wie gehe ich mit Problemen und Sorgen in meinem Leben um? Drehe ich mich selbst um meine Sorgen? Versuche ich meine Sorgen selbst irgendwie in den Griff zu kriegen? Oder gehe ich mit meinen Sorgen zu Jesus? Bin ich mir bewusst, dass auch ich, wie die Jünger, mit Jesus unterwegs bin? Ja, wir haben am Anfang gesungen, Jesus lebt. Ja, Jesus lebt heute, er ist mit uns unterwegs. Das hat er uns verheißen. Und ihr kennt vielleicht die Aussage, dass man mit jemandem in einem Boot sitzt. Meistens wird diese Aussage irgendwie negativ verwendet, um zum Ausdruck zu bringen, dass man in einer Situation drinsteckt mit jemand anderem und man kommt da nicht raus. Ich habe kürzlich dieses Bild hier gesehen. Ich will wohl zum Ausdruck bringen, dass die EU mit den Griechen in einem Boot stecken und da nicht rauskommen. Und ich glaube, dieses Bild von gemeinsam in einem Boot stecken, das passt ganz gut auf diese Situation hier, denn die Jünger, die waren in dieser Zeit ganz oft mit Jesus in einem Boot unterwegs. Das Beispiel passt eben nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn, weil die Jünger waren ja gerade mit Jesus in einem Boot. Die Jünger waren mit Jesus in einem Boot. Und gerade in dem Boot hat Jesus ganz oft und eindrücklich ihnen klargemacht, ich werde mit dieser Situation fertig. Also sie sind mit demjenigen unterwegs, der mit allen Situationen klarkommt. Sie können in jeder Situation auf Jesus trauen. Das Problem der Jünger war, dass sie zwar mit Jesus in einem Boot waren, aber sich so verhalten hatten, als wären sie alleine in einem Boot. Und ich glaube, unsere Situation ist nicht anders. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus grundsätzlich vertraust, bist du mit Jesus in einem Boot. Die Frage ist, ob du dein Leben jetzt auch so lebst, als wärst du mit Jesus in einem Boot, oder ob du, wenn du auf die erste Schwierigkeit triffst, dann gleich so lebst, als wärst du alleine im Boot. Und Jesus, und das ist spannend, er lässt die Jünger hier nicht einfach stehen, so wie er es bei den Pharisäern und Sadduzäern gemacht hat, sondern er reagiert ziemlich heftig. Und daran erkennen wir, das ist keine Nebensächlichkeit, im Alltag zu vergessen, dass wir mit Jesus in einem Boot sitzen. Die Jünger hatten es vergessen, und Jesus nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Jesus erinnert sie jetzt daran, was zuvor geschehen ist. Er erinnert sie daran, dass er gerade erst 5.000 und dann 4.000 Menschen mit ganz wenigem versorgt hat. Und es ist spannend, aus dem Text hier wird es nicht so deutlich, aber im Paralleltext im Markus-Evangelium, da lesen wir, dass die Jünger ganz genau wussten, was damals passiert war. Sie wussten, was vorhanden war. Sie wussten, dass alle zu essen bekommen hatten und satt waren. Sie wussten sogar, wie viele Brocken, Körbe voll Brocken Brot sie nachher noch aufgesammelt hatten. Sie wussten also, was passiert war. Sie wussten, was Jesus getan hatte. Ihr Wissen hatte aber keinen Einfluss auf ihr Leben, keinen Einfluss auf ihren Alltag. Und ich glaube, die Gefahr besteht bei uns allen auch, dass wir zwar viel über Jesus wissen, dass dieses Wissen aber wenig Einfluss auf unser Leben hat. Die Frage ist und bleibt also immer noch, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, nicht nur eine grundsätzliche Entscheidung für Jesus zu treffen, sondern ihm auch in unserem Alltag zu vertrauen? Was hilft uns in unseren Lebenssituationen, in die Jesus uns führt, auch tatsächlich auf Jesus zu vertrauen? Ich glaube, ein Anhaltspunkt, und das habe ich vorher schon gesagt, was uns dabei helfen kann, liefert uns Jesus in dem Text gleich mit. Und zwar, indem er zu den Jüngern sagt, erinnert ihr euch nicht? In meiner Übersetzung steht, erinnert ihr euch nicht? Und ich glaube, in der Luther-Übersetzung steht, denkt ihr nicht daran? Denkt ihr nicht daran? Und Jesus, was Jesus hier tut, ist, er fordert die Jünger in einer Situation, in der sie in Problemen stecken, dazu auf, erinnert euch an das, was vorher passiert ist, an das, was ihr mit mir erlebt habt. Ich glaube, das können wir auch tun. Wir können in einer Situation, in der wir in Problemen stecken, in Schwierigkeiten stecken, uns daran erinnern, was wir schon mit Jesus erlebt haben. Wir können sogar noch mehr als die Jünger. Die Jünger hatten noch nicht das Wort Gottes. Wir können sogar uns in einer schwierigen Situation daran erinnern, was die Bibel über Jesus sagt und uns darin ermutigen, auf Jesus zu vertrauen. Ich glaube, jeder ist dazu herausgefordert, aber oft ist auch jeder damit überfordert. Und das ist auch, glaube ich, ganz normal, weil es ist schwierig in solchen Situationen auch tatsächlich, sich immer daran zu erinnern, wer Jesus ist und was das jetzt für mich für eine Bedeutung hat. Und darum möchte ich uns ermutigen, das in der Gemeinschaft zu leben. Ja, wenn du irgendwas erlebt hast mit Jesus, das dich ermutigt hat, dann ermutige die anderen damit, dass du es ihnen erzählst. Dass du ihnen erzählst, was du mit Jesus erlebt hast. Wenn du eine Erkenntnis hast, wer Jesus ist, was er tun kann, dann gib es anderen weiter. Ermutige die anderen damit in der Gemeinschaft, dass wir auf Jesus im Alltag vertrauen können. Nach dem Gottesdienst, nach der Bibelstunde oder beim gemeinsamen Frühstück, dann wollen wir zusammen treffen. Vielleicht bist du gerade ermutigt und hast was erlebt. Ich wurde zum Beispiel gerade ermutigt durch den Bericht mit den Kindern, dass Jesus wirkt. Man merkt immer wieder im Alltag, dass Jesus wirkt. Und oft, wenn man in Schwierigkeiten steckt, dann sieht man nur alles Schlechte. Und dann ist es wichtig, von anderen zu hören, dass es nicht überall so ist, sondern dass man ermutigt sein kann, auf Jesus zu vertrauen. Jesus, das wird in unserem Text deutlich, erwartet von uns, dass wir eine grundsätzliche Entscheidung, dass die grundsätzliche Entscheidung, ihm zu vertrauen, in unserem Alltag auch wirklich Wirkung zeigt. Dass es sich in unseren Lebenssituationen auswirkt. Und zuletzt sehen wir auch in den letzten beiden Versen, also 11b und 12, dass das Vertrauen auf Jesus heißt, auf Jesus allein zu vertrauen. Also Vertrauen auf Jesus bedeutet, sich von falschen Ideologien abzugrenzen. Nach Jesu Eingreifen in die Situation verstehen die Jünger nun, was Jesus ihnen sagen will. Jesus benutzt hier das Beispiel des Sauerteiges, um vor der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer zu warnen. Paulus schreibt auch an zwei Stellen davon. Und er sagt, dass nur ein wenig Sauerteig, wenn er in den Teig kommt, sich dann wahnsinnig schnell ausbreitet und schlussendlich ist der ganze Teig sauer. Und was Paulus uns damit sagen will, ist, dass wenn nur ein bisschen falsche Lehre, ein bisschen anderes als Jesus in unsere Gemeinschaft hineinkommt, dann das sich ausbreitet. Und dass man eben darum aufpassen soll, dass das nicht passiert. Und das ist auch das, was Jesus hier uns sagen will. Er wiederholt die Warnung ja hier am Ende nur. Am Anfang hat er sie gesagt und die Jünger haben es nicht verstanden. Und am Anfang in Vers 6, wo er sie das erste Mal gesagt hat, da bestärkt er das, was er sagt. Er macht das besonders eindringlich, indem er sagt, seht zu. Also Jesus sagt hier nicht, wenn ihr neben all dem, was ihr sonst noch macht, auch noch darauf achten könnt, dass sich das, was ihr von mir gelernt habt, nicht mit anderen Ideologien vermischt, dann wäre das ganz nett, sondern er sagt, gebt Acht. Passt auf, dass sich das, was ihr von mir lernt, nicht mit anderen Ideologien, mit dem, was ihr von den Pharisäern und Sadduzäern hört, dass sich das nicht vermischt. Wir haben am Anfang der Predigt gesehen, dass die Pharisäer und die Sadduzäer falsche Ideologien vertraten. Ideologien, mit denen Jesus nicht übereinstimmte. Und Jesus warnt die Jünger hier nachdrücklich, dass sie darauf achten sollen, dass sich diese Ideologien eben nicht mit dem vermischen, was sie von Jesus gelernt haben. Diese Ideologien, die sind ganz ähnlich wie dieser Fisch hier. Das ist ein Tiefseeanglerfisch. Wie der Name schon sagt, lebt er in ganz großer Tiefe, da wo es eigentlich im Meer die ganze Zeit über dunkel ist. Und dann hat er über seinen Mund hat er so eine Rute, man sieht das, und oben an der Rute ist ein Leuchtorgan. Und in der Dunkelheit des Meeres wirkt dieses Leuchtorgan auf die Fische, die um ihn herum sind, irgendwie anziehend. Irgendwie scheint das faszinierend, verlockend zu sein. Aber wenn ein Fisch diesem Licht zu nahe kommt, dann zack. Ich denke, ihr habt die scharfen Zähne des Fisches gesehen. Es ist gefährlich. Und Jesus sagt den Jüngern hier, vertraut mir und haltet euch fern von solchen Lichtern. Auch was die Lehre betrifft, fordert Jesus, allein auf ihn zu vertrauen. Wenn nur etwas dazukommt oder weggelassen wird, dann verändert sich der Charakter der ganzen Gemeinschaft. Und damals waren es vielleicht die Lehren der Pharisäer und der Sadduzäer, die gefährlich waren. Heute, denke ich, sind wir umgeben von Tausenden von Philosophien und Ideologien, die alle vorgeben, gut zu sein, aber überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was Jesus uns lehrt. Man wird immer von seinem Umfeld geprägt, in dem man lebt. Ich denke, das ist gar nicht möglich, sich nicht prägen zu lassen von seiner Umgebung. Man wird immer geprägt. Wenn man irgendwo lebt, dann wird man geprägt von seiner Umgebung. Was aber Jesus hier sagt, ist, er fordert uns dazu auf, dass wir uns darauf achten, wie wir uns prägen lassen. Es gibt Dinge als Christen, die dürfen wir annehmen von unserer Umgebung. Das ist kein Problem. Aber es gibt auch Denkmuster und Ideologien, da sollen wir aufpassen, von denen sollen wir uns distanzieren, die sollen wir gar nicht erst aufnehmen. Und es gibt es Leute, die sagen, ja, dazu haben ja die Leiter in der Gemeinde, die können ja darauf achten, dass sich solche Ideologien nicht breit machen in der Gemeinde, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Jesus fordert jeden von uns auf, alles das, was an uns herantritt, dass wir das prüfen können. Und der Maßstab der Prüfung, der ist Gottes Wort allein. Vor jeder Lehre, die nicht kompromisslos mit dem, was Gottes Wort sagt, zusammenpasst, die sollen wir uns fernhalten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir leben in einer Welt von lauter Täuschungen. Alles, was irgendwie wertvoll ist, das wird gefälscht. Das beginnt beim Geld, geht über die teuren Uhren bis hin zum Schweizer Taschenmesser. Und alle Fälschungen, die haben eines gemeinsam. Sie geben vor, das Original zu sein. Sie sind es aber nicht. Die äußerlichen Unterschiede vom Original, die sind meistens gering. Die sind fast nicht erkennbar, aber im Gegensatz zum Original sind die Fälschungen wertlos. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, gibt es Spezialisten, die können das Original von den Fälschungen unterscheiden. Und so können wir in unserem Leben, wenn wir nicht sicher sind, ob das, was vor uns ist, können wir das prüfen lassen. Ist das Original oder ist das eine Fälschung? Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Das ist ganz spannend. Wisst ihr, mit was sich diese Leute, die spezialisiert sind, Fälschungen zu erkennen, mit was sich die hauptsächlich auseinandersetzen? Die setzen sich hauptsächlich mit dem Original auseinander. Ja, den ganzen Tag tun sie nichts anderes, als sich mit dem Original zu beschäftigen. Weil wenn man das Original kennt, dann kann man nachher problemlos die Fälschung erkennen. Und ihr kennt vielleicht auch diese Geräte hier. Ich habe es hier nur klein abgedruckt. Das sind die Geräte, die neben der Kasse im Supermarkt sind. Und da, wenn ihr bar bezahlt, dann werden die Euroscheine getestet, sind das Originale oder Fälschungen. Und interessant ist, auch in diesen Geräten drin, da sind nur die Merkmale des Originals gespeichert. Und damit wird dann die Note, die man reinschiebt, verglichen. Wir sehen hier, prüfen zu können, setzt voraus, dass wir das Original kennen. Und dazu fordert uns auch Paulus auf. Er schreibt in Epheser 4, Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei von Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus bringt es hier auf den Punkt. Andere Ideologien als die Lehre von Jesus, die sind nichts anderes als Betrügerei von Menschen. Andere Ideologien sind listig ersonnener Irrtum. Und darum müssen wir mündig sein, sagt Paulus. Mündig zu sein bedeutet, Gottes Wort, die Lehre von Jesus, zu kennen und zu verstehen. Wenn uns Jesus also vor den menschlichen Ideologien warnt, dann sind wir als erstes dazu herausgefordert, das Original zu kennen. Und zwar nicht nur Einzelne der Gemeinde, sondern alle sind herausgefordert, das Original zu kennen. Und darum möchte ich uns ermutigen, uns wirklich regelmäßig, täglich mit dem Original der Bibel auseinanderzusetzen. Jetzt kann es natürlich sein, dass auch dann es vielleicht schwierig ist, eine Fälschung vom Original zu unterscheiden. Aber dann lass die Prüfung nicht einfach weg, sondern such jemanden, der im Sinn von dem, wie es Paulus gesagt hat, eben mündig ist. Es gibt Leute sicher, die ihr kennt, die euch dabei helfen können, etwas, was auf euch zukommt, wirklich zu prüfen, ob es das Original ist oder eine Fälschung. Aber wichtig ist, dass wir uns mit dem Original beschäftigen, dass wir Fälschungen erkennen. Jesus zu vertrauen bedeutet also auch auf Jesus allein zu vertrauen. Falsche Ideologien, sich von falschen Ideologien abzusondern. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt viel erzählt, ich glaube, es macht vermutlich Sinn, wenn ich nochmal kurz zusammenfasse, was ich alles erzählt habe, was ich alles gesagt habe. Also wir haben als erstes gesehen, dass Vertrauen auf Jesus eine Grundsatzfrage ist. Wenn man mit Jesus konfrontiert wird, dann muss man sich entscheiden. Man muss sich grundsätzlich entscheiden, will ich Jesus vertrauen oder will ich Jesus nicht vertrauen? Will ich vertrauen, dass Jesus mein Retter ist oder will ich nicht? Die Bibel, die spricht in diesem Zusammenhang von Glauben. Und sich nicht für das Vertrauen auf Jesus zu entscheiden, heißt sich gegen Jesus zu entscheiden. So wie es die Pharisäer und die Sadduzäer getan haben. Also wenn du jetzt hier sitzt und merkst, dass du die Entscheidung, auf Jesus zu vertrauen, vor dich herschiebst, dann ermutige ich dich die Entscheidung jetzt, schieb sie nicht vor dir her, sondern entscheide dich, auf Jesus zu vertrauen. Und wenn du dich schon entschieden hast, dann denke daran, dass es deine Aufgabe ist, andere mit Jesus zu konfrontieren und sie daran zu erinnern, dass sie sich für Jesus entscheiden müssen. Wir haben auch gesehen, dass mangelndes Vertrauen auf Jesus Folgen hat. Wir haben das an den Jüngern gesehen, weil sie ihm nicht vertraut hatten im Alltag, nicht fähig waren aufzunehmen, was er ihnen sagen wollte. Also mangelndes Vertrauen auf Jesus, das hält geistliches Wachstum zurück. Es bleibt uns Segen zurück. Vertrauen auf Jesus, das wirkt sich aber auch im Alltag aus, das haben wir auch gesehen. Wenn es das nicht tut, dann ist es eben mangelhaft. Aber als Christen, als Menschen, die sich grundsätzlich entschieden haben, Jesus zu vertrauen, sind wir herausgefordert, dass dieses Vertrauen auf Jesus auch im Alltag Wirkung zeigt. Wir dürfen und sollen uns im Alltag bewusst sein, dass wir mit Jesus in einem Boot sitzen. Wir sollen uns nicht so verhalten, als würden wir alleine in einem Boot sitzen. Wir sind herausgefordert, uns gegenseitig daran zu erinnern, dass Jesus in unserem Leben mit allen Problemen fertig wird. Dass wir mit unseren Problemen zu Jesus gehen können und nicht unsere eigenen Sorgen drehen müssen. Und zuletzt haben wir auch gesehen, dass Vertrauen auf Jesus bedeutet, auf Jesus allein zu vertrauen und eben nicht auf andere Ideologien. In der Welt wimmelten es nur so von Ideologien, die uns vorgeben, das Original zu sein, die uns vorgeben, gut zu sein. Und manchmal ist es ziemlich verlockend, solche Gedanken von der Umgebung zu übernehmen, weil schließlich denken ja alle so, oder nicht? Und darum ist es wichtig zu prüfen, was das Original sagt, zu prüfen, was Jesus in seinem Wort sagt, das Original zu kennen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, uns mit dem Original auseinanderzusetzen, jeden Tag. Wir haben also gesehen, die Begegnung mit Jesus, die stellt uns vor eine Entscheidung, ob wir ihm vertrauen wollen. Und wenn wir ihm vertrauen wollen, dann dürfen wir uns bewusst sein, wir sitzen mit Jesus in einem Boot, wir sind nicht mehr alleine. Wir dürfen auf ihn vertrauen in unserem Alltag, auf ihn allein sollen wir vertrauen in unserem Alltag. Amen.